Hallihallo, da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts. Wie ihr vielleicht in den letzten Folgen schon gehört habt, gibt es seit kurzem an dieser Stelle die Möglichkeit, eine bezahlte Werbeeinschaltung zu buchen. Nachdem diese Folge nicht gebucht wurde, möchte ich trotzdem den Slot nutzen, um eine unbezahlte Werbeeinschaltung zu machen, und zwar für den gemeinnützigen Verein Changes for Women. Schwangerschaftsabbrüche sind in Österreich leider immer noch privat zu bezahlen. Sie werden nicht von den Krankenkassen übernommen. Das bedeutet, dass Schwangeren mit geringen finanziellen Möglichkeiten der Zugang zum Abbruch einer Schwangerschaft genommen wird. Mittellose Menschen sollten in einem reichen Land nicht zum Gebären gezwungen werden, und es wäre Aufgabe der politischen VerantwortungsträgerInnen, diesen unhaltbaren Zustand zu ändern. Bis das passiert, gibt es, Göttin sei Dank, den großartigen Verein Changes for Women, der Schwangeren in Notsituationen finanziell unterstützt, damit sie sich einen Abbruch leisten können. Und Changes for Women braucht eure Unterstützung, und zwar in Form von Spenden. In den Shownotes findet ihr die Bankverbindung oder ihr geht auf changesforwomen.org und findet dort alle Informationen. Das ist changes-for-women.org.
Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen, und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein.
Wie wir handeln, bestimmt, wie die Welt aussieht.
Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss.
Es gibt ja viele verschiedene Formen von Gewalt, und es gibt ja nicht nur körperliche Gewalt, es gibt auch psychische Gewalt und es gibt auch epistemische Gewalt. Das ist auch eine Gewalt, die auf Wissen basiert. Wir können tatsächlich von einer Kolonialisierung des weiblichen Körpers sprechen.
Wenn Frauen gleich auf sind mit Männern, dann geht es der Gesellschaft besser. Dann geht es nicht nur den Einzelnen besser, den Frauen und den Männern, sondern auch allen.
Wir werden zu keiner Veränderung kommen, wenn wir diese Veränderung nicht gemeinsam machen, weil wir eine Gesellschaft sind.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder zuhört, denn das heutige Thema ist ein sehr wichtiges und eines, das mir sehr am Herzen liegt. Bevor ich euch aber erzähle, wer in der heutigen Sendung zu Gast ist, möchte ich euch nochmal auf etwas anderes hinweisen, worüber ich letztes Mal schon gesprochen habe. Und zwar der kleine unbekannte Nischensender Ö3, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört, veranstaltet gerade die ersten Podcast Awards Österreichs. Und man kann Podcasts nominieren, und zwar unter ö3.orf.at und noch bis 5. Februar. Also es geht echt nur mehr ein paar Tage. Und ja, es würde mich einfach total freuen, wenn ihr diesen Podcast hier, Große Töchter, für den Ö3 Podcast Award nominieren würdet. Erstens wäre es cool, wenn neben den Laber-Podcasts von weißen Männern auch ein paar feministische Podcasts ihren Platz unter den Top 20 finden würden, die dann gelistet werden. Andererseits würde ich das Ding halt einfach auch gerne gewinnen. Es würde mich irrsinnig freuen. Also, wenn ihr Große Töchter nominieren wollt, dann bitte, bitte tut das. Ich freue mich sehr drüber. ö3.orf.at, da geht das. Beziehungsweise ich packe den Direktlink auch gleich in die Shownotes. Es dauert nur 1,5 Minuten und ihr macht mir damit eine riesige Freude. Vielen lieben Dank euch schon mal im Vorhinein. Große Töchter kann man gratis hören und gratis abonnieren. Das ist wichtig und das bleibt auch so. Damit der Podcast aber weiter bestehen kann, gibt es die Möglichkeit, freiwillig für ihn zu bezahlen. Das machen mittlerweile ganze 340 Menschen, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und das geht auf der Plattform steadyhqv.com/großetöchterpodcast. Und an der Stelle möchte ich mich ganz besonders bedanken bei allen neuen SupporterInnen auf Steady. Danke Andrea, Karin, Ulla, Susanne, Stephanie, Marie, Nadine, Katharina, Christina, Sarah, Jessica, Merula, Helen, Hans, Till, Sabine, nochmal eine Sarah, Kirsti, Hannalea, Barbara, Elka, Shirio, Katharina, Simone, Judith, Laura, Sophie, Nadine, Hanna, Marie, Tamara, Isabel, Katja, Nora, Claudia, Vicky, Thekla und Clara. Vielen lieben Dank euch. Wenn ihr große Töchter gut findet und den Podcast auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das, wie gesagt, auf steadyhqw.com/große-töchter-podcast. Der Link ist in den Shownotes und es gibt was Neues, denn es gibt jetzt auch zwei Pläne, heißt das auf Steady, also zwei Pakete, die man wählen kann, für die man auch einerseits ein Patriarchat anzünden Feuerzeug kriegt und andererseits eine Totebag mit der Aufschrift Große Tochter. Also falls euch das interessiert, schaut mal rein, steadyhqw.com/große-töchter-podcast und der Link ist in den Shownotes. In der heutigen Folge ist Brigitte Theißl zu Gast. Brigitte Theißl ist leitende Redakteurin des feministischen Monatsmagazins Anschläge. Und wenn ihr euch erinnert, sie war schon mal zu Gast zum Thema feministischer Journalismus. Ich habe sie jetzt nochmal eingeladen, da sie auch eine Expertin zum Thema Klasse und Klassismus ist. Und ich muss auch sagen, dass ihre Arbeit mein Denken über diese Themen sehr geprägt hat. Deshalb war es mir wichtig, mit ihr nochmal über dieses Thema zu sprechen. Sie hat auch gerade zwei Bücher mit herausgegeben. Und zwar gemeinsam mit Bettina Aumeier das Buch Klassenreise, wie die soziale Herkunft unser Leben prägt, das im ÖGB Verlag erschienen ist. Und das Buch Solidarisch gegen Klassismus, Organisieren, Intervenieren, Umverteilen, das gemeinsam mit Franzis Seeg herausgegeben wurde, und zwar im Unrast Verlag. Beide Links zu den Büchern findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Ja, Brigitte ist sehr umtriebig, wie ihr schon gehört habt, und es freut mich sehr, dass sie trotzdem Zeit gefunden hat für ein Gespräch bei Große Töchter. Ja, ohne weitere Umschweife wünsche ich euch jetzt viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Brigitte. Du bist ja jetzt schon zum zweiten Mal zu Gast, aber ich werde dich jetzt trotzdem noch mal drum beten, dich kurz vorzustellen.
Ja, zum zweiten Mal, welche Ehre. Also mein Name ist Brigitte Theißl, ich arbeite als Journalistin und bin auch schon viele Jahre feministisch aktiv. Ich bin aktuell leitende Redakteurin beim feministischen Magazin Anschläge und freie bei Die Standard.
Mhm. Und du hast vor kurzem zwei Bücher herausgegeben mit jeweils einer anderen Person.
Genau.
Nämlich soll ich sagen oder magst du es vorstellen?
Ich kann es gern selbst sagen. Genau, zwei Bücher. Eins habe ich zusammen mit Bettina Aumeier geschrieben, das heißt Klassenreise, wie die soziale Herkunft unser Leben prägt. Das ist beim ÖGB Verlag erschienen und das vereint 11 Porträts von Personen, die eine Klassenreise hinter sich haben, also aus der Armuts- oder Arbeiterklasse kommen und zum Beispiel erst in ihrer Familie studiert haben. Da war unser Anliegen nicht, klassische Aufstiegsgeschichten zu erzählen, sondern eben den neoliberalen Mythos zu enttarnen, dass jede alles schaffen kann, wenn sie sich nur genug anstrengt. Mhm. Und das zweite Buch ist ein Sammelband, den ich gemeinsam mit Franzis Seeg herausgegeben habe. Der nennt sich Solidarisch gegen Klassismus, Organisieren, Intervenieren, Umverteilen. Der ist beim Deutschen Unrast Verlag erschienen und darin sind 26 Beiträge zu finden, ein ziemlich dickes Buch, in dem Strategien gegen Klassismus in politischen Zusammenhängen, in Bildungseinrichtungen vorgestellt werden, erzählt auch von persönlichen Kämpfen und auch vermittelt auch Möglichkeiten, wie man sich zum Beispiel als Erwerbslose organisieren kann oder gegen VermieterInnen.
Ja, sehr wichtiges Thema. Ich habe ganz viele Fragen zu ganz vielen Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast. Mhm. Aber bevor ich die dir stelle, würde ich gerne mal so ganz zum Beginn kommen, weil ich immer gern habe, dass sozusagen der Podcast so verständlich wie möglich ist. Und so die zwei wichtigsten Begriffe sind ja, also die, um die es geht, ist der Begriff Klasse und der Begriff Klassismus. Mhm. Kannst du die vielleicht mal kurz erklären, was das überhaupt ist?
Ja, also zum Klassenbegriff, ich gebe es jetzt ja verkürzt wieder, weil das doch recht komplex ist. Aber ich sage mal, im deutschsprachigen Raum ist der Begriff stark marxistisch geprägt. Das heißt, von den Schriften von Karl Marx. Und der hat den Klassenbegriff eben anhand der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse entworfen. Das heißt, es gibt da die herrschende Klasse, die die Produktionsmittel besitzt, und die besitzlose Klasse, die ihre Arbeitskraft verkaufen muss. Das heißt, da basiert der Klassenbegriff eben auf den ökonomischen Verhältnissen. Mhm. Und dieser Klassenbegriff wurde im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt, beziehungsweise es gibt auch andere Zugänge. Da ist ganz zentral zum Beispiel der Pierre Bourdieu, das ist ein französischer Soziologe, und der hat eben, der hat beschrieben, dass gesellschaftliche Macht und Anerkennung eben nicht nur vom ökonomischen Kapital abhängen, sondern zum Beispiel auch ganz zentral von Bildung, also von anderen Kapitalformen wie kulturellem, symbolischem, sozialen Kapital. Das heißt, es ist auch entscheidend, mein soziales Netzwerk, welche Telefonnummern habe ich auf meinem Handy eingespeichert, welchen Titel kann ich auf mein Türschild schreiben und so weiter. Genau, und der Klassismusbegriff, der wird jetzt nicht rein auf diesen marxistischen Klassenbegriff schauen, sondern eben auf verschiedene Anerkennungs- und Ausschlussprozesse. Also Klassismus beschreibt so analog zu Rassismus und Sexismus die Diskriminierung und Unterdrückung aufgrund von der sozialen Herkunft, also aufgrund der Klassenzugehörigkeit oder der Klassenherkunft. Das heißt, Klasse beschränkt ganz klar den Zugang zu Macht, Anerkennung, Teilhabe, zu politischer Teilhabe, zu Wohnräumen und auch die Lebenserwartung zum Beispiel. Also das sieht man auch anhand von zahlreichen Studien, dass die Klassenzugehörigkeit darüber bestimmt, welche Lebenserwartung man hat. Und genau, Klassismusanalysen beschäftigen sich eben mit all diesen strukturellen Bedingungen und kulturellen und sozialen Prozessen, wie eben auch als Ideologie unser neoliberaler Kapitalismus legitimiert wird. Das heißt, indem man sagt, dass Leute selbst schuld sind, dass sie arbeitslos sind, dass sie auf Sozialhilfe angewiesen sind. Genau, und natürlich ist nicht nur Klassismus, die Klassenherkunft entscheidend, sondern überschneidet sich auch mit ganz vielen anderen Diskriminierungsformen wie Rassismus, Sexismus oder Behindertenfeindlichkeit.
Du hast ja jetzt schon ein paar Auswirkungen von Klassismus gesagt. Könntest du vielleicht so ein paar ganz konkrete Sachen sagen, damit sich die Leute da auch vielleicht besser was unter vorstellen können? Und auch so vielleicht so klassistische Stereotype, die man vielleicht, weil du beschäftigst dich ja auch ganz stark mit Medien, und in deinem Text in Solidarisch gegen Klassismus sprichst du ja auch über Journalismus. Also zum Beispiel medial, welche klassistischen Stereotype gibt es auch immer wieder?
Ja, also was ich schon angesprochen habe, dass erwerbslose Menschen auf der faulen Haut liegen würden und spät aufstehen, ist da ein sehr gängiges Stereotyp. Da gibt es auch ein bekanntes Zitat von Sebastian Kurz aus dem Jahr 2019. Und zwar hat er gesagt, ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten, sondern nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um in die Schule zu gehen. Da ging es darum, dass in Wien die Arbeitslosenrate höher ist als in den anderen Bundesländern und mehr Menschen Mindestsicherung beziehen. Ja, und das ist so ein ganz klassisches Stereotyp. Da poppt dann sofort das Bild auf, das wir aus dem Reality-TV kennen. Menschen, die zu Hause in der Jogginghose auf der Couch sitzen und zocken oder fernsehen und einfach nur halt zu faul sind, um in die Arbeit zu gehen und früh aufzustehen. Und da denken wir dann nicht mehr an den Arbeitsmarkt mit zunehmend prekären Arbeitsverhältnissen, an Menschen, die chronisch krank sind, die Angehörige pflegen, die nicht die Möglichkeit hatten, Matura zu machen oder zu studieren, sondern eben diese angeblich faulen Menschen, die wir mit unseren Steuergeldern, also da wird dann auch ein Wir und die konstruiert, finanzieren müssen, und so wird eben auch eine gesellschaftliche Spaltung vorangetrieben und dieser vermeintliche, also dieser Leistungsdiskurs da aufrechterhalten, dass es ja von der persönlichen Leistung abhängen würde und nicht von den strukturellen Verhältnissen, wie der eigene ökonomische Erfolg ausschaut.
Was ich auch interessant finde bei diesen sozusagen spaltenden Diskursen ist, dass ganz viele Menschen, die eigentlich in der Arbeiterinnen oder auch diese da, also nicht, also so nochmal, dass ganz viele Menschen, die eigentlich der ArbeiterInnenklasse sozusagen angehören und die vielleicht sogar armutsbetroffen sind, sich selbst als Teil der Mittelschicht begreifen. Das ist ein Phänomen, das ich immer ganz interessant finde. Und dann, ja, weil sozusagen die komplett Deklassierten, die halt irgendwie, weiß ich nicht, armutsbetroffen sind, da will man halt nicht dazugehören. Und dass sogar die, die eigentlich von diesen klassistischen Diskursen betroffen sind, gegen andere, die auch davon betroffen sind, instrumentalisiert werden, das finde ich immer ganz perfide eigentlich.
Genau, ja, das ist ein perfider Effekt von Klassismus, weil eben die Menschen so stark abgewertet und stigmatisiert werden, dass man da natürlich nicht dazugehören will. Genau, alle sind Mittelschicht und umgekehrt ordnen sich sehr reiche Menschen auch der Mittelschicht zu, selbst wenn sie zu den oberen 1% der Verdienenden gehören. Also in der Vorstellung der Menschen ist die Mittelschicht riesig, wenn man sich die Fakten anschaut, schrumpft es dann zusammen.
Ja,
ja, und ein anderes klassistisches Stereotyp, das jetzt sich auch mit das Frauen besonders betrifft, würde ich noch erwähnen, weil das hat auch eine lange Geschichte, vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich, dass die falschen Menschen heute die Kinder bekommen.
Mhm.
Also da wird dann angeschaut, die Geburtenrate von Akademikerinnen, die ja viel zu niedrig sei, und aber Frauen mit niedrigem Einkommen, niedriger formaler Bildung, oft Frauen mit Migrationsgeschichte, die würden zu viele Kinder bekommen. Und wenn die jetzt mehr als 2 oder 3 Kinder bekommen, dann gibt es extreme Abwertungen und Zuschreibungen, dass sie entweder unterdrückt sind oder nur Kinder bekommen, damit sie nicht arbeiten gehen müssen oder sonst ja keinen Sinn im Leben hätten. Hingegen, wenn jetzt zum Beispiel eine Frau Ursula von der Leyen 7 Kinder hat, dann ist das extrem bewundernswert,
ja,
wie sie das alles schafft. Und der Thilo Sarrazin, der das zum Beispiel in Deutschland ganz stark vorangetrieben hat, da kommen dann auch wirklich wieder klassische Biologismen ins Feld, also dass Intelligenz vererbt werden würde. Teilweise ganz krass.
Was ich so ganz erschütternd finde, und jedes Mal, wenn ich es lese, erschüttert es mich von Neuem und es löst dann irgendwie immer so eine dumpfe Wut aus in mir, ist das, das hast du eh auch schon angesprochen, dass die Klassenherkunft durchaus auch bestimmt, wie lange man lebt.
Mhm.
Und zwar jetzt nicht nur in einem globalen Kontext, wo man das vielleicht noch irgendwie wo das vielleicht naheliegend ist, weil man auch weiß, dass es nicht überall sozusagen das gleiche Gesundheitssystem gibt und so.
Mhm.
Oder das Gesundheitssystem gleich sozusagen allen zur Verfügung steht. Aber das ist sogar in Wien, wenn man sich anschaut, und das habt ihr in Klassenreise beschrieben im Vorwort, dass ich glaube, es war Döbling, dass da die Lebenserwartung wesentlich höher ist als in Bezirken, wo beispielsweise die Leute niedrigeres Einkommen haben wie Floridsdorf. Also dass man am Einkommen von Bezirken in Wien auch sozusagen ablesen kann, wie lange die Menschen, die dort wohnen, leben. Und das finde ich ganz furchtbar.
Ja,
also ganz interessant.
Es ist so heftig. Da gibt es auch gute Studien dazu, wie Armutserfahrungen schon in der Kindheit massiv über die Gesundheit entscheiden, also welche Erkrankungen man eher bekommt und dann natürlich auch je nachdem, in welchem Umfeld man arbeitet und wohnt, also bis hin zu, dass in bestimmten Bezirken, Gegenden dann auch die Umweltbelastungen viel höher sind, Verkehrsaufkommen, bis hin zu den Arbeitsbedingungen, die man ausgesetzt ist. Also das kann man sich auf ganz vielen Ebenen anschauen, wo sich das auswirkt.
Was ich immer sehr interessant finde, das ist auch etwas, was du in unserem ersten Interview schon mal kurz angesprochen hast und auch jetzt vorhin beschrieben hast, und das ist auch was in den Büchern immer wieder vorkommt, ist, dass du unterscheidest zwischen Arbeiterinnenklasse und Armutsklasse. Mhm. Und magst du da mal kurz erklären, warum und was das für eine Relevanz hat?
Genau, wir in Klassenreise haben wir auch eine Person, die ihre Herkunft als Armutsklasse beschreiben würde. Und sie sagt auch oft, dass sie sich ein bisschen ausgeschlossen fühlt aus dieser Debatte. Also es ist oft, muss man schon sagen, bei dem Thema merkt man, dass Leute aus der ArbeiterInnenklasse, die dann als erste studiert haben, zusammenkommen, wo jetzt die Eltern nicht studiert haben oder auch keine Matura haben. Und da gibt es dann auch, also es ist je nachdem, aber es gibt von manchen auch eine gewisse Stolz so in Bezug hin des Aufstiegs, eine ArbeiterInnenkultur, die jetzt nicht sehr präsent ist und was auch sehr viel Abwertung gibt, aber noch so einen gewissen Moment, wo man sich darauf beziehen kann. Mhm. Und hingegen Menschen, die erwerbslos sind, zum Beispiel Sozialhilfe beziehen in Deutschland, mit dem Hartz-IV-Thema ist das nochmal krasser, erleben da halt im Gegensatz dazu noch viel stärkere Abwertungen, mhm. Was extrem prägend ist, weil da eben hinzukommt, man ist ja quasi nutzlos für die Gesellschaft, im Gegensatz zu, wenn man in einem Beruf arbeitet, der zwar auch nicht viel Anerkennung erhält, aber man als betrachtet wird, dass man einen nützlichen Beitrag für die Gesellschaft leistet. Genau. Und das prägt dann auch Biografien ganz unterschiedlich, haben wir festgestellt. Und genau, und Menschen aus der Armutsklasse haben dann auch natürlich noch mehr Scham, darüber zu sprechen. Also über diese Erfahrungen spricht man nicht gern. Und dann fehlt eben auch oft auch Austausch mit anderen. Man fühlt sich da sehr isoliert. Genau. Mhm.
Ja, ich finde das ganz wichtig, weil auch so irgendwie aus meiner eigenen Biografie habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass gern so allgemein von ArbeiterInnenschicht gesprochen wird. Und ich dann aber oft gemerkt habe, dass viele Menschen, die sagen, ja, sie kommen ja jetzt aus der ArbeiterInnenschicht und haben trotzdem studiert, auch trotzdem noch einen ganz anderen Background als ich haben, weil ich bin de facto unter der Armutsgrenze aufgewachsen, war das, was man so als Working Poor bezeichnet eigentlich. Mhm. Habe da auch ganz lang nicht drüber gesprochen, weil ich auch immer Angst hatte, dass es irgendwie so als Angriff auf meine Eltern verstanden wird, ja, weil es ja immer so diese Idee gibt, man ist selber schuld. Und aber ich habe mir dann immer gedacht, so nein, genau die Leute, die gesagt haben, sie kommen aus der ArbeiterInnenschicht, waren halt die Leute, die, weiß ich nicht, als Kinder ein eigenes Zimmer hatten und so. Mhm. Und das waren für mich aber immer die reichen Kinder, weißt du? Also da gibt es halt auch einen riesigen Unterschied. Und ich habe dann ganz lang irgendwie, also ich habe extrem lang gebraucht, um mich selber so als Teil von der ArbeiterInnenschicht zu verstehen, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist aber auch nichts, wo ich eigentlich so wirklich dazugehöre, weil die sich als ArbeiterInnenkinder bezeichnen, die sind, die ich immer als die Gestopften irgendwie empfunden habe als Kind. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das beschreiben viele so, die Erfahrung, das kann ich gut nachvollziehen, ja.
Ja. Warum beschäftigst du dich mit dem Thema eigentlich so intensiv? Warum ist dir das so wichtig?
Ja, ich bin schon viele Jahre feministisch aktiv. Ich habe auch Gender Studies studiert und da hat mich immer schon gestört, dass meiner Meinung nach Klassenverhältnisse keine so große Rolle gespielt haben. Das habe ich auch im Studium so gehört, dass Klasse heutzutage kein relevanter Begriff mehr ist. Und ich finde aber, dass es eben etwas ganz Zentrales ist, das unsere Gesellschaft strukturiert und Überlebensbedingungen bestimmt. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, über Klassenverhältnisse, über soziale Ungleichheit zu sprechen, um diesen neoliberalen Erzählungen auch etwas entgegenzusetzen und auch eine Sprache dafür zu finden und auch gegen die Scham anzukämpfen, die mit diesem Thema verbunden ist. Genau. Und ja, also ich bin auch die Erste, gemeinsam mit meiner Schwester, die jetzt in meiner Familie studiert hat, also auch eine Klassenreise hinter mir, und das spielt natürlich auch rein bei der Beschäftigung mit dem Thema.
Ja, wie absurd ist es, dass es selbst bei Gender Studies irgendwie nicht vorkommt? Ich habe ja auch Gender Studies studiert und ich habe nach dem Studium erst so meine Sensibilisierung erfahren in Bezug auf das Thema tatsächlich. Also so mich begonnen damit auseinanderzusetzen, weil es ist nicht vorgekommen. Und was halt dann oft verwendet wird, sind so Begriffe wie Milieu oder Schicht. Warum glaubst du, ist das, sind ja irgendwie sanftere Begriffe, oder? Warum glaubst du, warum verhüllen wir das lieber in andere Begriffe? Warum wird nicht Klasse als Begriff verwendet?
Die Soziologin Carina Altreiter hat das in einem Buch ganz gut beschrieben, am Beispiel so der Soziologie und Sozialwissenschaften, dass es so in den 80er Jahren sich der Diskurs wegentwickelt hat, eben von Fragen der sozialen Klassen zum Individuum, zur Subjektivität. Also man hat gemeint, so aufgrund von Wohlstandszuwachs einer wachsenden Mittelschicht, einer Bildungsexpansion, seien eben soziale Klassen nicht mehr relevant und man hat sich verlagert auf Milieu, auf Schichten, auf Lebensstilforschung. Und das hat eine gewisse Entpolitisierung auch bedingt. Und wenn man sich's anschaut, das war auch politisch die Zeit dieser, ich nenne es mal, neoliberalen Sozialdemokratinnen wie Gerhard Schröder. Genau, das hat sich so, das war, denke ich, sehr einflussreich. Und ich denke aber, dass jetzt in den vergangenen Jahren, zumindest so ab der Finanz- und Wirtschaftskrise, Klassenverhältnisse doch wieder stärker in den Blickpunkt gerückt sind und es auch wieder einige einflussreiche AutorInnen gibt, die und Ökonominnen, die auf Ungleichheit fokussieren und die Klassengesellschaft, die sehr wohl noch existiert, wieder in den Mittelpunkt drücken. Also es gibt dazu, ich nehme da zumindest eine Bewegung wahr.
Mhm. Was auch das Thema Klasse wieder, wenn es auch dort meistens nicht als Klasse bezeichnet wurde, wieder in den Mittelpunkt rückt, war eben oder ist, muss man sagen, die Corona-Krise, weil da ja dann plötzlich wieder gesprochen wurde, endlich mal wieder über die schlechte Bezahlung, die schlechten Arbeitsbedingungen in der Pflege zum Beispiel oder dass halt eben die einen daheim im Homeoffice sitzen und die anderen halt sich dem Infektionsrisiko in einem systemrelevanten Beruf aussetzen müssen und so weiter und so fort. Was hast du da für Entwicklungen wahrgenommen ich spreche immer davon, als wäre es die Vergangenheit, aber wir sind mittendrin gerade, also welche nimmst du wahr? Was wird da jetzt besonders sichtbar? Was hat sich verschärft? Was hat sich verschlimmert, verbessert? Welche Erzählungen finden sich da auch jetzt medial, weil das ist ja auch dein Schwerpunkt? Ja,
also am Beginn des ersten Lockdowns fand ich sehr spannend, also einerseits Dinge, die du jetzt schon angesprochen hast, dass eben sofort sichtbar wurde, wer ist jetzt in einer eigenen Mietwohnung ohne Balkon und wer entspannt auf der Dachterrasse und im eigenen Fitnessraum und wer kann daheim im Homeoffice bleiben und wer muss ins Pflegeheim oder in den Supermarkt. Aber ich fand auch interessant, den Klassengap sozusagen bei medialen Kommentaren, wo es den Kommentar gab vom Matthias Hork, sage ich jetzt den Namen eh nicht falsch, dieser Trendforscher, die neue Entschleunigung und wir werden uns jetzt wieder bewusst, was im Leben wichtig ist. Also wenn man schon sieht, wer in welcher Bubble lebt, das fand ich sehr interessant. Und genau, in unserem Sammelband Solidarisch gegen Klassismus beschreibt es Anne Seeg ganz gut, die hat einen Beitrag geschrieben zu den Auswirkungen der Corona-Krise eben, dass für sie ganz interessant war, dass Menschen aus der Mittelschicht plötzlich Sachen sehr schmerzlich vermissen, die für Einkommensarme ganz normal sind, also dass sie nicht ins Restaurant gehen können, keine teuren Sportkurse, Konzerte und so weiter. Genau, und jetzt mittlerweile über verschiedenen Auswirkungen gibt es auch schon Studien. Die österreichische Armutskonferenz hat das auch ganz gut beschrieben, wie sich für Menschen, die von bestimmten Benachteiligungen betroffen sind, die Situation extrem verschärft. Also zum Beispiel gehören ja viele Armutsbetroffene einer Risikogruppe an und haben dann noch mehr Angst, überhaupt das Haus zu verlassen, sind dann stärker von psychischen Problemen, von psychischen Erkrankungen betroffen. Alleinerziehende trifft natürlich das Homeschooling, die ja auch am häufigsten zu den Armutsgefährdeten gehören, betrifft das Homeschooling ziemlich stark. Geht es dann natürlich auch darum, also um die Zeitressourcen, aber auch welche technische Ausstattung hat man zu Hause. Und da ist es dann sehr absurd, wenn zum Beispiel der Bildungsminister Fassmann empfiehlt, man soll doch die Lern- und Spielräume von Kindern trennen. Ja, und dann den Tee im Salon einnehmen, wie eine anschlägige Kollegin von mir getwittert hat. Genau, und ja, und ich denke, sehr relevant ist jetzt natürlich auch, welche politischen Maßnahmen gesetzt werden. Da hat die Veronika Born-Mehna auch schon ganz gut das dargestellt und kritisiert, eben wie sich jetzt die Kluft zwischen verschiedenen Gruppen von Arbeitnehmerinnen noch verschärft, also dass viele in prekären Beschäftigungsverhältnissen ihre Arbeit verloren haben, die dann gar nicht in der Statistik aufscheinen und auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben. Das ist auch für viele Armutsgefährdete, dass sich so mit geringfügigen Jobs irgendwas dazu verdienen. Das ist dann weg und da hat man keinerlei Ansprüche auf irgendwas. Ja, es sind so viele Aspekte. Jetzt gerade vorher habe ich wieder einen Artikel gesehen, so eine deutsche Untersuchung, dass während der Schulschließungen im März, dass da SchülerInnen auf Gymnasien und in Privatschulen viel häufiger Online-Unterricht hatten als Kinder in anderen Schulen. Also es gibt so unglaublich viele Aspekte, an denen sich das jetzt festmacht. Ja. Mhm. Also da könnte man, glaube ich, jetzt noch stundenlang drüber reden.
Welche hast du so in Medien oder auch durch, es gab ja sehr viele Pressekonferenzen von PolitikerInnen oder Politikern, muss man eigentlich sagen. Hast du da klassistische Erzählungen wiederentdeckt, die du besonders interessant fandest?
Ja, ich kann es jetzt gerade nicht festmachen, was das war, aber es gab so eine Debatte über verantwortungslose oder verantwortungsvolle Eltern. Das ist dann immer so klassisch, wo sich Sexismus und Klassismus überschneiden. Also die verantwortungslosen Müttern, und da wird dann natürlich immer Menschen mit geringer formaler Bildung sofort abgesprochen, dass sie verantwortungsvoll handeln könnten. Und ja, das habe ich auch gehört, also für einen Artikel, wo ich mal recherchiert habe, dass dann eben genau diese Mütter besonders betroffen sind, die eben in die Arbeit gehen müssen, die Kinder trotz Schulschließungen in Kindergarten und Schule bringen müssen und sich dabei natürlich ganz schlecht fühlen, und dann heißt schon in der Schule irgendwie, ja, also war eh klar, wer da die Kinder bringt.
Ganz zu Beginn hast du ja, also eins der Bücher heißt ja, wie gesagt, Klassenreise, und ich finde es interessant, dass ihr das als Klassenreise eben beschreibt und nicht als Aufstieg, weil das ist ja das Wort, das normalerweise verwendet wird, Aufstieg, Bildungsaufstieg und so. Was bedeutet Klassenreise genau, und warum ist es doch nicht der Aufstieg, der gerne erzählt wird, oder warum ist es nicht so diese romantische Aschenputtel-Erzählung, die man gerne hören mag?
Genau, also wir haben da eben 11 Personen porträtiert, die in Armuts- oder Arbeiterinnenklasse aufgewachsen sind und die als Erste in der Familie studiert oder auch maturiert haben. Und genau, wir haben den Begriff Klassenreise gewählt, weil wir uns eben gegen diese gängigen Aufstiegserzählungen stellen wollen. Es ist, wenn man sich die Statistiken anschaut, gibt es eine sehr geringe Bildungsmobilität in Österreich. Das heißt, Bildungsabschlüsse werden stark vererbt. Mhm. Also wenn man in einer AkademikerInnenfamilie aufwächst, hat man eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass man auch ein Studium abschließen wird. Das heißt, die soziale Mobilität in Österreich ist sehr gering, gilt genauso für Deutschland. Da sind wir uns diesbezüglich sehr ähnlich. Genau. Und uns interessiert, es gibt ja mittlerweile auch zum Beispiel, wenn man sich an den Unis anschaut, gibt es auch schon, es ist jetzt eher in Deutschland, so Initiativen wie Arbeiterkind, wo es dann darum geht, eben wie ArbeiterInnenkinder an die Unis kommen. Und uns interessiert eben speziell nicht, wie können wir möglichst viele ArbeiterKinder aufs Gymnasium bringen, sondern wie können wir das System für alle verbessern, also das Gymnasium abschaffen und stattdessen eine Gesamtschule. Genau. Und wenn man sich die Geschichten jetzt konkret, die Biografien anschaut, ist so eine Klassenreise oder eben Aufstieg auch immer mit ganz viel Stress verbunden, mit Scham und mit Verlust. Es gibt dann einen enorm hohen Anpassungsdruck, den die Personen erleben, auch oft die Herkunft zu verbergen, ja nicht aufzufallen, sich dann immer auch so ein bisschen als Eindringling zu fühlen, also dass man in der Herkunftsklasse sich nicht mehr zugehörig fühlt, aber jetzt zum Beispiel in einem akademischen Umfeld sich auch als Schwindlerin fühlt oder da nicht richtig dazugehört. Mhm. Genau, und es beschreiben auch einzelne, also es ist jetzt so eine Klassenreise oder eben so ein Aufstieg, wie man es nennen mag, dann eben auch nicht nur positive Aspekte hat. Und es geht uns darum, eben einerseits, genau, nicht zu sagen, ja, es müssen alle aufsteigen. Es geht aber auch nicht darum, prekäre Verhältnisse zu romantisieren, sondern genau, immer die Frage sozusagen, wie ein gutes Leben für alle möglich ist und was dem im Weg steht, so in die Richtung. Mhm.
Ja, was ich auch so interessant finde, da gibt es ja dieses Buch Keine Chance für Lisa Simpson. Mhm. Das hat mich sehr geprägt und das, da wird ja auch unter anderem beschrieben, dass selbst wenn du dann doch einen Studienabschluss geschafft hast, dass die Klasse nicht weggeht deshalb. Also, mhm. dass sich das auch danach noch fortsetzt und dass die Leute, die halt ja, aus einem AkademikerInnen-Milieu kommen, eher dann den guten Job kriegen als Leute, die halt aus der ArbeiterInnen-Schicht sind und dass sich das halt fortsetzt. Also, dass selbst dieser sogenannte Bildungsaufstieg ja dann nicht allen was bringt oder nicht allen im gleichen Ausmaß.
Total, total. Also, da kommt es ja dann so viel auf Netzwerke an. Der Elitenforscher Michael Hartmann beschreibt das auch so ganz gut, wie gewisse Berufsschichten da die Positionen eigentlich auch vererbt weitergegeben werden in einer ganz kleinen Elite, also dass die gar nicht zugänglich sind, diese Berufe eigentlich, Positionen. Mhm. Genau, und genau das, wie du es jetzt gut beschrieben hast, setzt sich natürlich fort. Also nicht nur, weil man einen Titel hat, ist es damit erledigt, keineswegs.
Mhm. Genau, weil dann geht es halt weiter mit den prekären Beschäftigungsverhältnissen. Ihr beschreibt ja auch, dass in der Debatte um Klassismus, also da beziehe ich mich jetzt vor allem auf das Buch Solidarisch gegen Klassismus, da beschreibt ihr auch, dass die Debatte um Klassismus oft sehr in einem akademischen Diskurs verbleibt und dass es da halt eben keine oder zu wenig Verbindung zur politischen Praxis gibt und dass auch der Diskurs um Klassismus sehr klassistisch ist. Da habe ich ein Zitat rausgesucht. Meistens bleiben AkademikerInnen aus der Mittelklasse kommend oder aufgestiegen, unter Anführungszeichen, aus der ArbeiterInnen- oder Armutsklasse unter sich. Selten kommen Leute zu Wort, die langfristig von Klassismus betroffen sind und keine Aufstiegsgeschichte zu berichten haben. Und da habe ich mich gefragt, wie soll denn das Buch da in der Praxis genutzt werden oder nutzbar gemacht werden für eben Aktivismus oder politische Praxis?
Ja, genau. Da wollten wir ansprechen, wovon wir eh selbst nicht ausgenommen sind, dass eben genau solche Menschen, die eine Klassenreise hinter sich haben, dann eben auch viel eher in den Medien Gehör finden. Und wir wollten in dem Buch Kämpfe und Initiativen sichtbar machen, die es schon länger gibt, wie zum Beispiel also eine Gruppe, die da vorkommt, ist BASTA, eine Berliner Erwerbsloseninitiative oder die Solidarische Aktion Neukölln, die sich gegen Schikanen am Arbeitsamt und von VermieterInnen organisieren, die eben auch, die meistens medial kaum vorkommen, und solche Initiativen wollten wir eben sichtbar machen und genau zeigen, welche Möglichkeiten der Organisierungen es da gibt und wo man anknüpfen kann. Genau, und da überhaupt eine Diskussion in Gang zu bringen. Man muss sagen, der Klassismusbegriff an sich ist jetzt sehr stark eigentlich mit politischer Bewegung schon verbunden und jetzt nicht ein rein akademischer Begriff. Also in den 70er Jahren in der feministischen, in Frauen-Lesben-Bewegung entstanden. Und das heißt, es gibt da eine aktivistische Geschichte und die wollten wir auch nochmal deutlich und sichtbar machen.
Ja, ich denke mir halt immer so, es gibt da halt auch diese Kluft irgendwie, weil gerade jene, die am meisten von Klassismus betroffen sind, haben halt irgendwie auch am wenigsten Zugang zu diesen Debatten, oder?
Ja.
Also, und ich weiß auch überhaupt gar nicht, wie das zu lösen wäre.
Ja, total. Es ist ja auch für politische Partizipation, also sich irgendwo zu engagieren, braucht es Zeitressourcen, braucht es verschiedene Ressourcen, die eben auch also besonders von Klassismus Betroffene, oft nicht haben. Das ist ganz schwierig. Und wir, also was wir auch im Buch ansprechen, ist die Möglichkeit auch von, also es gibt da mittlerweile sogar schon, ich glaube in der Schweiz ist das so eine Erbinnenstiftung, wenn man Geld zur Verfügung hat, das umzuverteilen und genau solche Initiativen und Organisationen zu unterstützen und sich auf diese Weise zu solidarisch zu zeigen. Gibt es dann auch oft die Kritik, dass das eben ja auch wieder eine Individualisierung ist, also im Sinne von, wir müssen das jetzt privat unter uns lösen, aber ich denke immer, dass man das sehr wohl gleichzeitig führen kann, also politische Kämpfe für Umverteilung und gleichzeitig auch persönlich umzuverteilen, wenn mir das möglich ist. Also ich denke, das schließt sich nicht aus.
Ja, das sehe ich auch so, beziehungsweise ist es halt, also das ist auch was mich an der Debatte dann ganz oft stört, dass als einziger Lösungsvorschlag sozusagen die Abschaffung des Kapitalismus genannt wird und dann denke ich mir immer, ja. Aber das wird morgen halt nicht passieren. Ja. Und was machen wir bis dahin? Also es ist halt niemandem damit geholfen, wenn wir nichts tun, bis wir warten. Also,
ja, da bin ich auch eindeutig auf dieser Schiene.
Ja. Ihr sprecht auch viel über Klasse und Intersektionalität, also so die das Verschränken von Klasse und Geschlecht und Herkunft. Warum ist das von besonderer Bedeutung?
Also Klassismus, wenn man sich das anschaut, überschneidet sich natürlich mit den verschiedensten Diskriminierungsformen und betrifft dann bestimmte Personengruppen ganz besonders. Also für Rassismus und Klassismus, diese Unterscheidung, gibt es unzählige Beispiele, also vom Diskurs über sogenannte Armutsmigration bis hin zu konkreten Benachteiligungen in der Schule, wie jetzt die Melissa Erkurt das auch sehr prominent beschrieben hat. Genau, wenn man Deutsch nicht als Erstsprache hat und dann auch vielleicht aus der ArbeiterInnenklasse kommt und zu Hause nicht so die Möglichkeit hat, dass man unterstützt wird. Und dann gibt es schon, dann überschneiden sich eben auch diese rassistischen und klassistischen Zuschreibungen und entscheidet auch ganz stark drüber, ob man dann zum Beispiel aufs Gymnasium kommt oder nicht. Genau, das mit dem Kinderbekommen ist auch so etwas ganz Klassisches, was ich eh schon angesprochen habe und was mir jetzt auch noch einfällt, ist in Sachen Sexismus, weil der Schwangerschaftsabbruch ist grundsätzlich auch ein wichtiges Thema für mich in meinem feministischen Aktivismus. Und da gibt es eine ganz interessante deutsche Untersuchung, dass da wurden Ärztinnen und Medizinstudierende befragt und da war so ein ganz zentrales Ergebnis, dass die Frauen mit einem hohen formalen Bildungsabschluss halt wohl überlegte, rationale Entscheidungen zuschreiben und Frauen mit geringer formaler Bildung, dass die halt naiv und leichtfertig Entscheidungen treffen würden. Und da habe ich auch mal eine Aussage von einer Politikerin, das war nicht in einem öffentlichen Kontext, gehört, die so gemeint hat, ja, die jungen Frauen gehen in die Lumna City, machen sich die Nägel und dann machen sie noch eine Abtreibung, wortwörtlich. Also es hat mich wirklich sprachlos gemacht. Ich habe mir gedacht, da sieht man, wie stark Klassismus und Sexismus verankert sind. Genau, aber es sind auch natürlich viele andere Dinge. Behinderte Menschen sind da oft in doppelter Hinsicht von Ausgrenzung, Teilhabe betroffen, sind auch oft, haben es am Arbeitsmarkt ganz schwer, sind oft armutsbetroffen oder auch Gruppen, wo man das gar nicht so im Blick hat, zum Beispiel Transpersonen haben enorme Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt, sind oft eben wegen des Transseins am Arbeitsmarkt ausgegrenzt, dann oft armutsbetroffen, das bekommt dann auch oft so innerhalb von LGBTIQ-Kämpfen nicht so viel Aufmerksamkeit. Genau, also da ist eine lange Liste, die man fortführen könnte.
Mhm. In dem Buch Klassenreise, wo eben Leute ihre Geschichte erzählen, da wollte ich dich noch fragen, gab es da irgendwelche Parallelen, die dir aufgefallen sind oder welche sich wiederholenden Elemente findest du da in den Geschichten, was dir aufgefallen ist?
Ja, also es war sehr interessant, die Altersgruppen sind, also unsere jüngste porträtiert ist 29 und die älteste ist 78. Und es gibt einerseits eine große Bandbreite von den Leuten, also wo und wie sie aufgewachsen sind, Migrationsgeschichte oder nicht, aber erschreckend viele Parallelen auch über die Jahrzehnte hinweg. Und es sagen praktisch alle, dass es hauptsächlich Glück und Zufall war, dass sie dann überhaupt studiert haben, nicht, dass sie sich besonders angestrengt hätten oder so viel intelligenter wären als alle anderen. Dass zum Beispiel einfach ein Freundeskreis war, in dem alle ganz selbstverständlich aufs Gymnasium gegangen sind und da wurde man irgendwie mitgezogen. Oder eine Lehrerin, die sich besonders eingesetzt hat und dann oft für die eigenen Geschwister es ganz anders verlaufen ist. Einfach nur den Zufall. Und ja, diese Fremdheitsgefühle, die ich schon angesprochen habe, die beschreiben auch viele, die Scham und das Gefühl, also diese, dass ihnen dann oft bewusst worden ist in einem bestimmten Kontext, wo dann viele Bürgerliche auch für sie präsent waren, dass sie eben ein ganz anderes Selbstverständnis von zu Hause mitbekommen haben, aufzutreten, zu sprechen, Sachen für sich einzufordern, das irgendwie ihnen fremd war. Und ja, einen ganz interessanten Unterschied, den wir wiederum ausgemacht haben, ist, ich nenne es mal so sozialdemokratisch versus katholisch geprägt. Also da beschreibt zum Beispiel ein Porträtierter, dass in seiner sozialdemokratischen Familie so einen unbedingten Aufstiegswillen gegeben hat. Also man muss was Besseres werden und für seine Familie quasi eine Enttäuschung, dass er jetzt nicht groß Karriere gemacht hat. Und eine andere beschreibt das so in einem katholischen Milieu, das viel eher sie das erlebt hat als verpönt, sozusagen sich über andere erheben zu wollen und da nicht seinen Platz in der Gesellschaft zu akzeptieren, sondern dass die eben, die da oben wären, die, das hat schon einen Grund, warum die sind und was willst du da? Und ja, und was sehr deprimierend war, dass noch viele Frauen das so beschrieben haben, auch die Jüngeren, dass sie das auch gehört haben, dass Bildung für Frauen ja nicht so wichtig wäre. Mhm. Weil man ja eh heiratet. Ja, gibt es heute noch immer.
Hast du da auch Unterschiede zwischen Stadt und Land feststellen können?
Ja, total. Also einerseits für Leute, die am Land, so in dörflicher Umgebung aufgewachsen sind, ist das oft schon, wird das von der Familie als Aufstieg sozusagen betrachtet, wenn man nach Wien zieht, also in die Stadt, also entweder, also einerseits als Entfremdung, andererseits auch, dass man es da irgendwie geschafft hat. Und es ist halt am Land natürlich schon stärker die soziale Kontrolle. Das beschreiben viele, also einen Porträtierten, der so in einem Landgasthaus aufgewachsen ist, was natürlich vom ganzen Dorf beobachtet, was extrem wichtig ist, wie man sich wo zeigt. Und das ist, wenn man in einer Großstadt aufwächst, natürlich ganz anders. Ja, da geben sich dann wieder andere Sachen in der Schule, also oft im so ländlichen Umfeld ist es in der Volksschule, in der Hauptschule oft noch ein bisschen homogener, das Umfeld, was in der Stadt anders ist, aber ja, es war auf jeden Fall ganz spannend, also diese Unterschiede haben wir dann auch im Nachbetrachtungskapitel von Stadt und Land noch versucht, ein bisschen herauszuarbeiten, das fand ich ganz spannend.
Was ich auch ganz spannend finde, ist eben so, was du hast es schon angesprochen, mit was die Klasse sozusagen macht mit dem eigenen Auftreten, mit dem Verständnis von sich selbst und mit auch mit der Psyche, mit der Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ja auch was, was viel zu wenig reflektiert wird. Also ganz oft wird das gedacht einfach als, ja, die finanziellen Möglichkeiten, die man halt hat, nicht hat. Und dann vielleicht noch ein paar Sachen mehr, die sich dann halt aus den finanziellen Möglichkeiten ergeben. Aber dass es auch wirklich etwas ist, was sich sozusagen in die Persönlichkeit von Menschen einschreibt, das finde ich ja ganz spannend und auch sehr traurig in gewisser Weise. Auch so dieses, also dass halt Menschen, die aus der Arbeiterinnenschicht kommen, halt nicht so selbstverständlich sich, wie soll ich sagen, ihre zum Beispiel Forderungen erheben in bestimmten Kontexten oder das ist, also da gibt es ja auch so Untersuchungen, wie sich das sogar in Interaktionen mit Ärztinnen und Ärzten zum Beispiel niederschlägt, dass es einfach einen Unterschied macht, aus welchem Kontext ich komme, ob ich Fragen stelle oder mich überhaupt traue, Fragen zu stellen oder ob ich sozusagen einfordere, dass mir was erklärt wird, weil ich eh davon ausgehe, dass die Person sozusagen mir in irgendeiner Weise, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, höherwertig ist, dadurch, dass sie, dass mir eine Person einer anderen Klasse gegenüber sitzt. Das war jetzt ein bisschen wirr, aber was ich damit sagen wollte, ich finde es halt ganz besonders wichtig, auch herauszustreichen, was das mit Menschen eigentlich macht oder wie die unterschiedliche Klassenherkunft Menschen prägt, auch in ihrem Menschsein, in ihrer Persönlichkeit, in ihrem Sein in der Welt.
Ja, total. Das hat eine, das mit den Fragen stellen hat eine Porträtierte für sich als so ganz zentral beschrieben, was sie dann an der Uni so im Umgang mit anderen Studierenden, die sich da trauen, alle Fragen zu stellen, und sie hat so Angst, dass sie auffallen könnte, als dass sie irgendwas nicht weiß oder irgendwas Blödes sagen könnte. Diese Selbstverständlichkeit von anderen, also das ist ja da wie Schuppen von den Augen gefallen, ist ja.
Ja. Ja, genau, so die eigene, also wenn man sozusagen als ArbeiterInnenkind dann eine Frage stellt, dann kann jede Frage ja der Beweis dafür sein, dass man zu blöd ist. Ja, okay. Das muss man Frage stellen, und bei anderen ist es halt einfach Interesse. aber auch einfach, ja, so dieses ständige Gefühl von es nicht verdient zu haben oder nicht, ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, andere, die aus anderen Klassen kommen, haben so eine viel selbstverständlichere Anspruchshaltung in Bezug auf alles Mögliche als ich. Mhm. Also bei mir ist es halt so ein, ja, anders kann ich es gar nicht sagen, tatsächlich. Also,
ja, erlebe ich auch so.
Also was du auch noch, also was auch noch beschrieben wird, ist, dass eben, also das haben wir mit dem Thema Aufstieg schon so ein bisschen abgedeckt, ist, dass Chancengleichheit als neoliberaler Mythos bezeichnet wird in dem Buch. Warum würdest du das als Mythos bezeichnen? Also ist es tatsächlich unmöglich, dass wir irgendwann mal in einer Gesellschaft leben, wo es Chancengleichheit gibt?
Nein, also ich denke, es ist ganz wichtig, dass es Utopie aufrechtzuerhalten. Wenn man sich jetzt die Bedingungen anschaut, ist es halt so, was ich schon erwähnt habe, dass Bildung ganz stark vererbt wird, dass Vermögen extrem ungleich verteilt ist. Also in Österreich ist es so, dass das reichste Prozent der Haushalte ein Viertel des Vermögens besitzt. Und Erbschaften sind in Österreich so relevant für den sozialen Aufstieg wie in keinem anderen Land der Eurozone. Wieder in Deutschland ganz ähnlich. Das heißt, wir leben eigentlich in einer ziemlichen Erbengesellschaft. Und trotzdem ist die Erzählung natürlich sehr präsent, dass es Chancengleichheit gäbe, weil wir haben eh einen gut ausgebauten Sozialstaat. Also wir haben in Österreich tatsächlich im Vergleich mit vielen Ländern einen recht guten Sozialstaat, und auch durch den Sozialstaat Umverteilung in verschiedenen Bereichen ist ganz wichtig, aber es gibt trotzdem viele, viel Ungleichheit. Sozioökonomischer Erfolg und Bildung werden eben ganz entscheidend vererbt, und es gibt aber sehr viele Konzepte von Ökonominnen, von Feministinnen, wie das alles anders ausschauen könnte. Und also letztens hat mich jemand gefragt, ob ich an die klassenlose Gesellschaft glaube. Und also ich denke mir...
Dein Lachen impliziert schon eine Antwort.
Nein, also es ist, ist natürlich schwierig, aber ich denke mir, man braucht, es ist wichtig, eine Utopie zu haben und das gute Leben für alle als Utopie zu haben und in diese Richtung zu kämpfen. Weil ich mag mich nicht damit abfinden, dass Also im Sinne von, ja, soziale Ungleichheit wird es immer geben und das wird ja dann auch oft benutzt von liberalen, konservativen, ja, es wird halt immer welche geben, die ehrgeiziger sind und fleißiger sind und die setzen sich halt durch und Menschen sind eben konkurrenzorientiert und so weiter und damit mag ich mich nicht zufrieden geben.
Mhm. Ich habe, das ist jetzt auch nochmal so ein persönlicher Einwurf, auch so die Erfahrung gemacht, dass es auch sehr schwer fällt, aber ganz oft das zu akzeptieren, dass das eben ein neoliberaler Mythos ist, weil wir halt gern auch daran glauben, dass wir es alle schaffen können.
Oh ja, ja, also.
Weil sonst sind wir ja Opfer quasi.
Entdecke ich oft genug bei mir selbst, obwohl ich mich sehr lange mit dem Thema beschäftige, ertappe ich mich regelmäßig selbst dabei. Also es ist wirklich unglaublich schwer, es im Kopf zu kriegen.
Ja, ich bin ganz stark mit der Idee eben aufgewachsen. Wenn du talentiert genug bist und dich genug anstrengst, dann kannst du alles schaffen. Ja. Und das ist ja auch eine viel schönere Vorstellung als nein.
Natürlich, ja.
Ja, gibt es noch irgendetwas, das ich dich jetzt nicht gefragt habe, was noch wichtig ist, was ich vergessen habe oder was dir noch ein großes Anliegen ist?
Nein, ich glaube, wir haben sehr viele wichtige Punkte besprochen. Fällt mir jetzt nichts ein.
Dann danke dir. Magst du vielleicht zum Schluss nochmal kurz sagen, wo du zu finden bist im Internet und auf Social Media und so?
Genau, also ich habe eine persönliche Website, die Adresse ist brigitteteisel.net. Auf Twitter heiße ich Denkwerkstatt und wir haben zum Buch Klassenreise eine Webseite, die nennt sich klassenporträts.at. Da findet man Infos zum Buch und auch Links zu anderen Büchern und Initiativen. Genau.
Sehr schön. Vielen lieben Dank dir.
Ich sag danke.
Vielen lieben Dank, Brigitte, für das interessante Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Die Links zu den Büchern, die Brigitte gerade mit herausgegeben hat, findet ihr in den Shownotes und ich kann sie wirklich, wirklich sehr empfehlen. Für ja, Einsteigerinnen in das Thema finde ich vor allem das Buch Klassenreise ganz besonders toll, weil es eben Personen porträtiert und ihre persönlichen Geschichten erzählt. Und das ist, finde ich, immer so ein guter Einstieg in Themen und nimmt einen sehr gut mit auch auf diese Reise sozusagen. Aber wie gesagt, die Links findet ihr in den Shownotes. Überhaupt alle Links, die wichtig sind, also die Homepage von Brigitte und die Social-Media-Profile, sind alle in die Shownotes gepackt, wie immer. Also da findet ihr immer alle wichtigen Links. Das ist in jeder Folge so. Also da immer durchschauen, da finden sich einige interessante Sachen. Große Töchter findet ihr unter großetöchter-podcast.at. Da könnt ihr den Podcast hören. Ihr könnt ihn aber auch überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Sei es jetzt auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder auf Google Podcasts. Wo immer ihr wollt, da könnt ihr ihn auch kostenlos abonnieren. Ihr könnt aber auch freiwillig für den Podcast zahlen, wenn ihr findet, dass es Arbeit, die bezahlt werden sollte und ihr den Podcast gerne hört und ihr findet, dass es ihn weiter gratis geben sollte für alle, die sich ein Bezahlen dieses Contents nicht leisten können, dann könnt ihr das unter steadyhq.com/großetöchterpodcast. Wie immer ist der Link auch in den Shownotes. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das unter großetöchterpodcast@gmail.com oder über die über das Kontaktformular auf der Homepage, die ich bereits genannt habe. Große Töchter findet ihr auf Instagram @großetöchterpod. Mich findet ihr auf Twitter und Instagram @FrauFrasel. Und wenn ihr ganz besonders lieb seid, dann freue ich mich über eine Nominierung für die Ö3 Podcast Awards. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.